Liebe Zuhörer, willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Sabine Böhler. Im Gespräch werde ich heute sein mit Dr. Thomas Binsack, dem Chefarzt der Palliativstation St. Johannes von Gott im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in München. Und unser Thema ist die Hospizarbeit und die Palliativmedizin als einen anderen Umgang mit Schwerstkranken und Sterbenden. Es ist jetzt schon fast ein Jahr her, dass sich der Starfotograf Gunther Sachs mit 78 Jahren das Leben nahm. Er wollte nicht länger mit Alzheimer leben. Nicht wenige Menschen spielen mit dem Gedanken der Selbsttötung, fühlen sich gefangen in ihrem kranken, schmerzenden Körper. Sie können sich einfach nicht vorstellen, wie trotz langsamem Verfalls des Körpers ein lebenswertes, menschenwürdiges Leben bis zuletzt, bis zum irdischen Tod möglich sein kann. Ein Leben, in dem nicht Unwohlsein oder qualvolle Schmerz dominieren, sondern vielleicht sogar noch gelacht oder Freude empfunden wird, das ist für viele Menschen unvorstellbar. Der Umgang mit dem Sterben und mit dem Tod, das ist ein Spiegelbild unseres Umgangs mit dem Leben. Und das ist eine Herausforderung, die mein Gast und sein Team angenommen hat. Sich für kranke und sterbende Menschen einzusetzen, hat unter Christen eine lange Tradition. Seine Wurzeln hat diese Aufgabe im Auftrag, den uns Jesus Christus selbst gegeben hat. Im Matthäusevangelium lesen wir: Ich war krank und ihr habt mich besucht. Und weiter heißt es: Das, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und darum geht es uns heute. Was kann für Schwerstkranke und Sterbende getan werden in der Palliativmedizin? Was lindert Schmerzen? Ja, wie kann das Leben bis zuletzt in Würde gestaltet werden? Was und wer trägt dazu bei? Wir möchten heute Ängste und Befürchtungen beim Namen nennen und sprechen dazu mit dem Arzt und Palliativmediziner Dr. Thomas Binsack. Er hat die Palliativstation der Barmherzigen Brüder im Johannes von Gott Krankenhaus, im Krankenhaus in München mit aufgebaut, und seit mehr als 20 Jahren ist er fest verwurzelt in der Hospizbewegung und Vorsitzender des Stiftungsrates der Bayerischen Stiftung Hospiz. Und er ist mein Studiogast und ich begrüße ihn ganz herzlich, Herrn Dr. Binsack. Grüß Gott.
Guten Morgen, Frau Böhler.
Herr Dr. Binsack, warum ist Hospizarbeit und die Palliativmedizin ein anderer Umgang mit Schwerstkranken und Sterbenden, so wie es auch der Titel unserer heutigen Sendung ausdrückt?
Hospizbewegung und Palliativmedizin gehören ja ganz eng zusammen, sind praktisch wie die zwei Seiten einer Münze. Und beide Bewegungen haben sich zum Ziel gesetzt, Schwerkranke und Sterbende in ihren Bedürfnissen wahrzunehmen und eine Antwort auf ihre Nöte, die ja sehr vielfältig sind, von der körperlichen Befindlichkeit über die seelischen Bedürfnisse bis hin zu religiösen Bedürfnissen und sozialen Nöten, eine Antwort zu geben.
Herr Dr. Binsack, als ich Sie vor ungefähr 7, 8 Jahren kennenlernte, waren Sie ja gerade noch im Aufbau des Johannes-Hospiz im Orden oder ja im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in München. Nymphenburg ist das. Und Einweihung war damals Oktober 2004. Und Sie waren auch schon Leiter der Palliativstation. Warum war es den Barmherzigen Brüdern wichtig, sich den Schwerstkranken und auch Sterbenden anzunehmen?
Die Barmherzigen Brüder handeln da ganz in ihrem Ordensauftrag, den sie vom heiligen Johannes von Gott, ihrem Gründer, bekommen haben. Sie engagieren sich seit 400 Jahren im Gesundheitswesen und in der Betreuung von sozialen Brennpunkten und haben damals in den 80er Jahren für sich erkannt, dass sie eine neue Antwort auf die Nöte Schwerkranker und Sterbender vor dem Hintergrund einer sich zunehmend technisierenden und wissenschaftlich begründeten Medizin geben müssen.
Und Sie selbst sind ja Internist. Waren Sie vorher schon im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder tätig?
Nein, ich war vorher in einer großen Universitätsklinik tätig und habe damals viele Tumorkranke betreuen müssen und dürfen und habe damals in den 80er Jahren erkannt, dass neben der wissenschaftlich begründeten Behandlung Schwerkranker auch die Ganzheitlichkeit eine ganz wesentliche Seite der medizinischen ärztlichen Betreuung sein müsste, und habe dann, als die Barmherzigen Brüder ihre Station geplant haben, für mich die Chance gesehen, diese Ganzheitlichkeit im ärztlichen Zugehen auf Schwerkranke zu verwirklichen.
Heute sind Sie Chefarzt der Palliativstation im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass viele Menschen sich fragen, was ist das jetzt genau? Palliativmedizin, Schmerztherapie. Haben Sie das schon in der Ausbildung auch gelernt? War das ein Ausbildungszweig, ein Studienzweig?
Ich habe studiert ja in den 70er Jahren, wo diese Themen nur eine ganz geringe Rolle gespielt haben. Und wir haben damals, denke ich, unbewusst unser Defizit gespürt, wie wenig Antwort wir auf diesen lindernden Ansatz, so könnte man ja Palliativmedizin übersetzen, zu geben hatten.
Was ist denn genau Palliativmedizin? Ist es eine heilende Medizin?
Palliativmedizin ist eine lindernde Medizin. Es ist ja ein schöner Begriff. Dieses Palliativ kommt ja vom lateinischen Wort Pallium. Ich lege quasi einen schützenden Mantel um den Schwerkranken und Sterbenden, oder jetzt konkret, ich gehe weg von dem vergeblichen Ansatz der Heilung, der ja bei diesen Schwerkranken nicht mehr möglich ist, und wende mich zu der Linderung quälender Beschwerden, zum Beispiel schwerer Schmerzzustände, aber auch Atemnot, Übelkeit, Erbrechen, teilweise auch Verwirrtheitszustände im Rahmen der schweren Erkrankung, und darüber hinaus eben auch, dass wir die Betreuung der Schwerkranken im sozialen, religiös-seelsorgerlichen und spirituellen Bereich ganz besonders wertschätzen.
Habe ich es dann richtig verstanden? Die Palliativmedizin ist also keine reine Schmerztherapie?
Nein, das ist nur Teil des Auftrags der Palliativmedizin. Palliativmedizin ist ein viel umfassenderer Ansatz, der eben alle Bedürfnisse, alle Nöte Schwerkranker und Sterbender ins Auge fasst.
Und die Hospizmedizin ist ein Teil der Hospizarbeit. Kommen wir nochmal auf die Hospizbewegung und den Hospizgedanken zurück, Herr Dr. Binsack. Was ist die Hospizbewegung und was macht sie aus?
Hospizbewegung ist zuerst einmal eine hochengagierte Bürgerbewegung, die von Laien gegründet wurde. Zurückgeht die Bewegung ja auf eine englische Ärztin und Krankenschwester, eine Frau Cicely Saunders, die in den 60er Jahren so als erste die Nöte dieser Schwerkranken erspürt hat und versucht hat, auf deren Nöte eine Antwort zu geben. Und das hat sie genannt Hospice Movement. Hospiz ist ja eine alte Institution der Beherbergung von Pilgern im Mittelalter, als die Menschen in Europa sich auf die großen Pilgerwege Europas gemacht haben, nach Jerusalem, nach Santiago de Compostela und viele andere Orte. Und man könnte heute das Hospiz einen Ort nennen, wo wir auf dem Pilgerweg unseres Lebens, wenn wir schwer krank werden, Herberge und Betreuung erfahren.
Herr Dr. Binsack, ich möchte noch, bevor wir ganz praktisch werden, noch ein Thema ansprechen, gerade was auch die heutige Zeit betrifft. Nämlich, da wird sehr stark das Ars Vivendi, die Kunst des Lebens, betont. Ja, und die Ars Moriendi, die Kunst des Sterbens hingegen, die wird gerne verdrängt. Das beobachten Sie sicherlich auch in Ihrer Arbeit sehr stark. Herr Dr. Binsack, warum denken Sie, ist gerade für uns Christen wichtig, uns mit der Kunst des Sterbens auseinanderzusetzen? Und auch, das ist ja auch der Hospizgedanke, geht ja da auch hin.
Ich denke, der Christ, der ja einen Glauben über sein materielles, irdisches Leben hinaus hat, kann Leben nur als begrenztes Leben auf dieser Welt verstehen, und Leben definiert als Endliches heißt, ich muss sowohl Geburt als auch den Tod ins Auge fassen, ich muss über den Tod hinausdenken, ich habe die Hoffnung, dass es mit meinem Leben weitergeht in einer Form, die wir Menschen uns nur ganz unvollkommen vorstellen können, aber ich bin mir ganz sicher, dass wir diesen Übergang vom irdischen Leben ins ewige Leben ganz anders gestalten müssen. Das ist wohl mit dieser Ars Moriendi gemeint, dass wir Menschen uns ein Leben lang eigentlich einüben müssten auf diesen letzten Weg. Und wir unser Leben nur leben können unter diesem Aspekt, es wird auch einmal zu Ende sein.
Wie ist das jetzt gerade auch bei Ihnen auf der Hospizstation? Stehen da die Menschen Schlange, dass sie sagen, wir haben ein Bedürfnis, jetzt gerade auch unser Sterben auf eine gute Art und Weise zu gestalten in einem Hospiz oder vielleicht auch ambulant zu Hause mit Hospizhelfern?
Also in unserer Palliativstation ist das Thema sicher allgegenwärtig, aber man kann nicht von jedem Menschen erwarten, dass er mit der Offenheit, die vielleicht wünschenswert wäre, mit diesem Thema umgeht. Da gibt es Verdrängung, Verleugnung, da gibt es auch immer wieder die irreale Hoffnung, vielleicht wird es doch noch einmal gut, vielleicht geschieht ein Wunder. Und das behutsam zu begleiten, denke ich, ist Aufgabe einer Palliativstation, aber auch Aufgabe eines Hospizes. Mhm. Und Hospiz ist ja ein sehr umfassender Begriff, der ja über das Örtliche eines Hauses hinaus ja auch meint, hospizliche Begleitung dort, wo der Schwerkranke seinen Lebensmittelpunkt hat. Das ist im Idealfall sein Zuhause, seine Wohnung, wo er mit hoffentlich einer Familie leben kann. Das ist aber auch und zunehmend in unserer Gesellschaft das Alten- und Pflegeheim, wo auch hospizliche Begleitung möglich ist und immer notwendiger wird.
Was mir zu Beginn unserer Sendung nicht so ganz klar war, Herr Dr. Binsack, und wo ich mir vorstellen könnte, was sich auch viele Hörer fragen, das ist, wie Palliativmedizin und Hospiz zusammenarbeiten, ob das getrennte Räume, getrennte Stationen sind oder ob Hospiz und Palliativ so ineinander verschmelzen, dass es ein und dieselben Räumlichkeiten sind.
Also räumlich ist es sehr getrennt, auch von der Organisation her. Mhm. Es ist in diesen letzten 20 Jahren ein Netzwerk der Betreuung entstanden. Geht's zuerst mal los mit der Begleitung von Schwerkranken zu Hause. Das ist Aufgabe der Hospizvereine, die es bundesweit inzwischen gibt. Da gibt's inzwischen sehr professionelle Einrichtungen, die sich ambulanter Hospizdienst nennen, oft getragen von den großen Wohlfahrtsverbänden, der Caritas, der Diakonie. Dann gibt es die Palliativstation, zu definieren als Station an einem Akutkrankenhaus, dessen Aufgabe es ist, Schwerkranke schnell bei sich aufnehmen zu können, um eine Notfallsituation aufzufangen, zum Beispiel ein zunehmend schwerer Schmerzzustand oder auch rasch auftretende Atemnot. Und dann gibt es die stationären Hospize. Man könnte sagen, das sind hochspezialisierte kleine Pflegeeinrichtungen, in denen Menschen aufgenommen werden, die nicht mehr nach Hause gehen können, die dort nicht mehr versorgt werden können. Und natürlich gibt es diesen Hospizgedanken zunehmend jetzt auch in unseren Alten- und Pflegeheimen.
Das ist etwas Neues, die geriatrische Hospizarbeit. Mhm. Was sind denn dann so Stationen, die vielleicht ein Schwerstkranker durchlebt und mit welchen Fragen kommen dann auch die Angehörigen auf Sie zu, die ja die bestmöglichste Versorgung sich wünschen? Weil ich könnte mir vorstellen, die erste Frage, die ansteht, ist, bin ich schon so weit, dass ich ins Hospiz gehöre?
Vielleicht könnte ich das an einem Beispiel schildern. Stellen Sie sich einen etwa 70-jährigen Patienten vor mit einem weit fortgeschrittenen Tumor im Bereich der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, also ein Kehlkopftumor, der vor einem Jahr operiert worden war, der nachbestrahlt wurde. Und trotz dieser Behandlung ist es innerhalb dieses Jahres zu einem Wiederauftreten des Tumors gekommen. Wir nennen das in der Medizin ein Rezidiv. Und dieses Rezidiv hat nun nicht nur zu Schluckschwierigkeiten geführt, sondern auch zu zunehmenden Schmerzen im Hals- und Kopfbereich. Der Hausarzt nimmt mit uns Kontakt auf und wir können diesen Patienten innerhalb von 2 Tagen bei uns aufnehmen. Und es gelingt innerhalb von etwa 10 Tagen, diesen schweren Schmerzzustand zu lindern, so zu lindern, dass der Patient wieder Mut schöpft, Vertrauen zu sich und seinen Angehörigen bekommt und sagt, ich möchte wieder nach Hause.
Also palliativmedizinisch wurde er dann zunächst versorgt.
Wurde versorgt und nun ist es gelungen, mit Hilfe des ambulanten Hospizdienstes der Caritas, der bei uns integriert ist, eine häusliche Versorgung aufzubauen und vor allem der Familie eine Adresse mitzugeben, an die können Sie sich wenden, wenn es wieder schlimmer wird. Das ist bei uns in unserer Station die Brückenschwester, eine Krankenschwester, die hochspezialisiert arbeitet und den Angehörigen zur Verfügung steht, wenn es wieder zur Not, zu einem Problem kommt. Und in enger Zusammenarbeit dann mit dem Hausarzt können wir den Patienten nach Hause entlassen. Und bei diesem konkreten Patienten war es so, dass er über ein halbes Jahr wieder zu Hause leben konnte.
Das ist wirklich sehr beachtlich. Patienten, die palliativmedizinisch betreut haben, gewinnen manche noch sehr an Lebensqualität.
Ja, sie fassen wieder Mut und sagen, dieses Leben ist für mich es wieder wert zu leben. Und das ist, denke ich, das, was wir den Menschen an Hoffnung mitgeben können. Ich werde ja oft gefragt, ja, haben denn die Menschen in ihrer schweren Krankheit überhaupt noch Hoffnungen? Und da müssen wir sagen, sie haben zwar nicht mehr die Hoffnung auf Heilung oder auf ein langes Leben, aber sie bekommen die Hoffnung, dass das verbleibende Leben, diese Lebenszeit, die ihnen noch verbleibt, dass sie lebenswert ist und dass diese Menschen auch für andere Dinge, die im Leben schön und wichtig sind, wieder den freien Kopf haben.
Worüber ja viel diskutiert wird in den letzten Jahren, Herr Dr. Binsack, wenn wir uns heute über die Hospizarbeit unterhalten, Palliativmedizin und einen anderen Umgang mit Schwerstkranken und Sterbenden, das ist die Frage nach lebensverlängernden Maßnahmen. Viele sagen, ich möchte keine lebensverlängernden Maßnahmen. Ich möchte mich einstellen, auch auf meine Todesstunde, und ich möchte auch nicht qualvoll am Leben erhalten werden. Wie ist das auf der Palliativstation?
Es ist ein Grundsatz, dass wir den Willen des Patienten, sei er niedergelegt in einer Patientenfügung oder mündlich geäußert, sehr, sehr genau respektieren und eigentlich alle Maßnahmen, die wir für sinnvoll halten, mit dem Patienten besprechen. Das kann manchmal auch heißen, dass wir ihm doch noch eine Therapie vorschlagen, zum Beispiel eine Bestrahlung, um seine Schmerzen über die Bestrahlung zu lindern, oder im Einzelfall sogar wieder mit seinem Onkologen Kontakt aufnehmen, um abzuklären, ob nicht doch noch mal ein Weg der längerfristigen Behandlung seiner Krankheit möglich ist. Das sind aber Ausnahmen. Viele Patienten erhoffen sich, dass sie nicht mehr durch die Mühle der modernen Medizin gedreht werden, dass Diagnostik auf ein Minimum reduziert wird und dass alle therapeutischen Maßnahmen ausschließlich der Linderung und damit der Erhöhung ihrer Lebensqualität dienen und nicht mehr der Verlängerung, die kaum mehr denkbar ist.
Sicherlich eine große Errungenschaft ist dabei auch die moderne Schmerzmedizin, wo Sie sagen, sie ist auch ein Geschenk Gottes. Warum?
Ja, ich habe einmal einen Artikel geschrieben in unserer Ordenszeitschrift, wo ich überschrieben habe, das Opium, sprich das Morphin, ist eigentlich ein Geschenk des lieben Gottes an uns, denn diese Opiate, das Morphin, richtig verwendet, ist ein segensreiches Medikament, das den Menschen fast immer Schmerzarmut oder gar Schmerzfreiheit garantieren kann. Richtig verwendet heißt natürlich, dass wir die Probleme der Opiate ganz realistisch sehen. Opiate, wenn sie missbraucht werden, sind gefährliche Medikamente, sind gefährliche Drogen. Ich denke, viele von den Hörern, die uns jetzt zuhören, werden bei Morphin gleich an Drogensucht und Abhängigkeit denken. Aber die gute Botschaft der Palliativmedizin muss sein, Morphin richtig angewendet ist ein segensreiches Medikament, das langfristig gegeben werden kann, bei dem keine seelische, keine psychische Abhängigkeit entsteht und bei dessen Gebrauch auch die Orientierung, die Geschäftsfähigkeit, die Wachheit des Patienten nicht beeinträchtigt wird, sodass er wirklich sein Leben bis zuletzt lebendig und wach leben kann.
Stimmt es, dass durch die Einnahme von starken Schmerzmitteln auch das Leben verkürzt wird?
Das kommt in der Regel, wenn wir Ärzte es richtig dosieren und uns langsam an die Schmerzgrenze herantasten, nicht vor. Mhm. Es gibt vielleicht eine Ausnahme. Es gibt in unserer Praxis im Jahr 1 bis 2 Patienten, bei denen auch die beste Schmerztherapie kaum Linderung erzielen kann. Und dann haben wir in der Palliativmedizin ein Instrument, das wir die palliative Sedierung nennen. Das heißt, wir verwenden neben den Schmerzmitteln auch noch Medikamente, die den Patienten müd machen, ihn in einen leichten Schlaf versetzen, um diese unerträgliche Situation wirklich tolerieren zu können. Und dabei nehmen wir in Einzelfällen möglicherweise, Sie merken, wie vorsichtig ich mich ausdrücke, eine Verkürzung dieses Leidens in Kauf, weil wir überzeugt sind, dass der Wert der Schmerzfreiheit weitaus höher zu bewerten ist als nochmal einige Stunden oder Tage schweren Leids. Mir ist aber wichtig, klarzumachen, dass es sich hier um keine aktive Sterbehilfe handelt, sondern um Palliativmedizin im Extremfall. Und würden wir diese Methode nicht anwenden, dann könnte man uns zu Recht unterlassene Hilfeleistung vorwerfen.
Und findet die palliativmedizinische Versorgung dann auch noch im stationären Hospiz statt?
Die wird dort weitergeführt. Wenn wir Patienten nicht mehr nach Hause entlassen können, dann verlegen wir sie ja in ein stationäres Hospiz, zum Beispiel das Johanneshospiz der Barmherzigen Brüder in München. Und dort wird die Therapie fortgeführt. Und wir haben das große Glück, dass in diesen Hospizen hoch engagierte und sehr gut weitergebildete Ärzte mit der Zusatzbezeichnung Palliativmedizin als Hausarzt tätig sind und diese Therapie weiterführen oder je nach Erfordernis auch modifizieren können.
Und das ist auch in den meisten Hospizen üblich in Deutschland.
Das ist in allen Hospizen so üblich. Alle Hospizen in Deutschland, und ich denke, es gibt etwa 80 inzwischen bundesweit, unterziehen sich einer sehr strengen Qualitätskontrolle, halten sich an Richtlinien, die die Verbände erarbeitet haben, sodass man sich voller Vertrauen einem solchen Hospiz anvertrauen kann.
Jetzt haben wir schon einige Themen angerissen, die wir sicherlich gleich auch im Gespräch mit den Hörern noch vertiefen, Herr Dr. Binsack. Etwas, was ich noch ansprechen möchte, das ist, dass Sie bestimmt schon unzählige Male Schwerkranken und deren Angehörigen die Hoffnung auf ein langes und auch unbeschwertes Leben genommen haben, ja, und auch irgendwo nehmen mussten, ja. Wie führen Sie Ihre Patienten ja immer wieder an die Wahrheit des nahen irdischen, ja, Todes heran? Wie gehen Sie mit dieser Wahrheit um?
Die Wahrhaftigkeit am Krankenbett zieht sich wie ein roter Faden durch palliativmedizinisches Handeln. Und wir erfahren, wenn wir behutsam auf die Nöte dieser Menschen und ihre Fragen eingehen, nicht ausweichen einer sehr klaren Frage, Herr Doktor, wie lange habe ich noch zu leben oder muss ich bald sterben, dass dann diese Menschen mit der Wahrheit sehr gut umgehen können, ja, dass für viele es eine Beruhigung ist, zu wissen, woran sie jetzt sind. Denn viele Menschen haben die Erfahrung gemacht, dass man ihnen ausweicht, nicht nur die Angehörigen, sondern auch die Ärzte, die vorher für diese Patienten zuständig waren, dass der Umgang mit der Wahrheit immer noch ein großes Problem in unserer Medizin, aber auch in unserer Gesellschaft darstellt. Das heißt, wenn wir offen, und ich betone nochmal, behutsam, diplomatisch versuchen, eine Antwort zu geben, die dem Patienten jetzt gerecht wird, dass dann diese Aufklärung, die ein fortlaufender Prozess sein muss und kein einmaliges Ereignis sein darf, dass diese Aufklärung eher Ruhe und Beruhigung in diesen Lebensweg und diesen Sterbensweg hineinbringt und keinesfalls nun totale Verzweiflung.
Was sind denn für Sie auch immer wieder bewegende Momente, ja, in der Begleitung Sterbender und auch deren Angehöriger?
Also ganz bewegend ist, dass es uns manchmal glückt, Patienten und ihre Angehörigen, mit denen sie oft seit Jahren keinen Umgang mehr gepflegt haben oder im Streit gelebt haben, dass diese Familien sich angesichts des nahen Todes versuchen zu versöhnen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erfahrung, dass man auch in den letzten Wochen und Tagen eines schweren Leidens noch einmal seine letzten Dinge regeln kann. Das sind nicht nur die Dinge, die der Notar zu erledigen hat oder die Regelung des Begräbnisses, sondern eben auch mit den Angehörigen noch mal ins Gespräch zu kommen, sich auszusprechen, vielleicht sich auch zu entschuldigen, sich zu versöhnen. Das sind oft ganz bewegende Momente, und es ist auf dem Boden einer Palliativstation oder eines stationären Hospizes oft leichter möglich als zu Hause, wo eben dieser Streit immanent war und dieser Streit ja vielleicht entstanden ist, sodass wir uns schon auch als die Vermittler oder Moderatoren eines solchen Lebensweges verstehen. Und bewegend ist auch für uns, und ich denke jetzt gerade auch für uns wissenschaftlich ausgebildete Ärzte und Ärztinnen, dass die Seelsorge nochmal einen ganz anderen Wert bekommt in der Sterbebegleitung, dass sie auch für Menschen einen Wert bekommt, die ihren Glauben verloren haben oder die eben wenig sich mehr beschäftigt haben mit transzendenten Dingen, die lernen, dass das Angebot der großen Kirchen sehr wertvoll sein kann in diesen Grenzsituationen menschlichen Lebens. Und ich möchte so als ein Beispiel herausgreifen, das auch für mich persönlich ganz wichtig geworden ist, den Wert der Krankensalbung. Wie wichtig es sein kann, diese Stärkung, so definiert sich ja dieses Sakrament, diese Stärkung auf dem letzten Weg zu empfangen. Und ich erlebe dann als Arzt oder unsere Schwestern, als Pflegekräfte, wie viel ruhiger dieser Patient nach dem Sakramentenempfang ist und wie viel Beruhigungsmittel wir uns vielleicht sogar einsparen können, weil der Patient mit sich und ich denke auch mit seinem Herrgott versöhnt ist.
Eine Frage, die Angehörige sicherlich Ihnen immer wieder stellen und sich auch fragen, wie willkommen sind wir als Angehörige auf der Palliativstation und auch später im Hospiz?
Es ist ein ganz wichtiger Grundsatz sowohl der Palliativmedizin als auch der Hospizarbeit, dass die Angehörigen und Freunde ja letztlich genauso wichtig sind wie der Patient und die Patientin. Sie sind sehr willkommen bei uns. Wir haben keine Besuchszeiten. Die Angehörigen dürfen kommen, wie es für sie gut ist. Und wir bieten auch an, den Angehörigen in der schwierigen Phase des letzten Weges bei uns zu bleiben, zu übernachten, ja gar mitzuarbeiten, mitzupflegen, was ja für viele Menschen ein großes Bedürfnis ist, aber oft auch eine große Scheu besteht, mache ich was falsch? Und wenn dann unter der Anleitung einer guten Krankenschwester, eines Krankenpflegers, diese gemeinsame Pflege möglich wird, dann bringt es oft auch ganz viel Gewinn für die letzte Beziehung, zum Beispiel eines Ehepaars.
Und da geben Sie mir jetzt auch noch mal ein ganz wichtiges Stichwort, Herr Dr. Binsack. Sicherlich kommen auch viele Menschen zu Ihnen ins Hospiz, die zu Hause gepflegt wurden, wo die Angehörigen sagen, jetzt können wir das nicht mehr leisten. Jetzt braucht man Angehöriger im Hospiz auch gute Palliativversorgung. Ja, aber ich habe ihn immer gewaschen, ich habe ihn gefüttert, ich habe auch Medikamente verabreicht und womöglich darf ich das im Hospiz gar nicht mehr.
Also jetzt speziell in der Palliativstation, in der ich jetzt arbeite, ist es so, dass wir die Angehörigen natürlich willkommen heißen und wir aber erleben, dass diese Übernahme dieser Alltagsdinge oft eine große Entlastung für die pflegende Ehefrau, den pflegenden Ehemann sein kann, dass er sich zurückziehen kann, dass er sich konzentrieren kann auf die menschliche, auf die spirituelle Begleitung seines schwerkranken Angehörigen und dass es dann ein Miteinander wird zwischen den Schwestern und Pflegern und Ärzten und den Angehörigen und sozusagen auch eine kleine Arbeitsteilung stattfinden kann, was durchaus als Entlastung empfunden wird.
Dankeschön. Bis hierhin. Wir sind in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, liebe Hörerinnen und Hörer, im Gespräch mit Dr. Thomas Binsack. Er ist Chefarzt der Palliativstation im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in München. Die Hospizarbeit und die Palliativmedizin, ein anderer Umgang mit Schwerkranken und Sterbenden. Gleich geht es weiter hier bei uns in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Leben mit Gott. Leben zu Ende geht, liebe Hörerinnen und Hörer, dann ist der Mensch in einer Ausnahmesituation, ob nun Angehörige oder alle, die drumherum sind und natürlich auch der Selbstbetroffene. Wir sprechen heute über den Umgang mit Schwerstkranken und mit Sterbenden. Wir sprechen über den Umgang mit Menschen, die auf der Schwelle stehen, das irdische Leben zu verlassen und in das himmlische Leben hinüberzugehen. Doch es ist für viele Menschen ein schwerer Weg. Doch es gibt die Hospizbewegung. Es gibt Menschen, die sich annehmen, Schwerstkranken und Sterbenden. So auch mein Gast, der Palliativmediziner Dr. Thomas Binsack, der es sich auch zur Aufgabe gemacht hat, zusammen mit seinem Team zu lindern, Beschwerden zu lindern, Schmerzen zu lindern, Schmerzzustände, Schlechtsein, vielleicht Atemnot, Erbrechen, Übelkeit, was manchmal bei schweren Krebserkrankungen Begleiterscheinungen sind. Wir haben Sie jetzt eingeladen, Fragen zu stellen an unseren Gast, an Herrn Dr. bin Sack und ich darf als erstes jetzt eine Frau aus Bad Homburg begrüßen. Ich grüße Sie ganz herzlich. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich habe eine Frage an den Herrn Doktor. Herr Doktor, ich bin in Bad Homburg, das ist bei Frankfurt. Wo gibt es denn bei uns so etwas? Ich bin 86 und meine Tochter, den kann ich mich überhaupt nicht verlassen.
Das ist eine ganz wichtige Frage, Herr Dr. Binsack. Wenn jetzt Angehörige und Menschen uns zuhören und vielleicht noch nicht mit einer Hospizbewegung in Kontakt gekommen sind, wie finde ich denn für mich, sage ich auch mal, den richtigen Verein, die richtige Hospiz?
Es gibt in ganz Deutschland und in jeder größeren und kleineren Stadt inzwischen engagierte Hospizvereine, deren Adressen Sie übers Telefon oder übers Internet auch bekommen können oder auch über die Büros der örtlichen Wohlfahrtsverbände, der Caritas, der Diakonie, der Arbeiterwohlfahrt oder auch vor allem der Malteser Hilfsdienste, die ja bundesweit tätig sind. Ich bin mir ganz sicher, dass Sie in Bad Homburg einen engagierten Hospizverein haben. Ich weiß auch, dass es in Frankfurt eine Palliativstation gibt, dass es auch dort natürlich einen Hospizverein gibt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Ihre Hausärzte Bescheid wissen und Sie dorthin vermitteln können.
Und Verein Fabiros sind sicherlich auch darüber informiert. Dankeschön für diese Frage. Schöne Grüße nach Bad Homburg und für Sie gottesreichen Segen auf Wiederhören. Aus München hat uns jetzt Frau Martin erreicht. Grüße Gott.
Ja, guten Morgen. Herr Professor, ich habe eine spezielle Frage. Vielleicht hatten Sie ja mit so einem Fall schon mal zu tun. Ich bin chemiesensibel und vertrage von daher keine Medikamente, ja, speziell keine Schmerzmittel, weil ich darauf Umkehrwirkungen bekomme, paradoxe Schmerzverstärkung ist das. Ich bin schon mal in so eine Situation gekommen, dass ich operiert werden musste unter Vollnarkose und hatte ganz große Schwierigkeiten, dem Anästhesisten das glaubhaft zu machen. Er hat von mir einen Allergiepass verlangt, den ich nicht vorlegen konnte. Er hat mir dann doch geglaubt und praktisch das Muskelgift weggelassen und das Schmerzmittel und nur dieses Opium oder Opiat gegeben, für das das Bewusstsein weg ist. Das hat gut funktioniert, war aber ein absolut harmloser Eingriff, wo es bloß wegen Sepsisgefahr überhaupt um das Thema Vollnarkose statt lokaler Betäubung ging. Jetzt habe ich echt große Angst davor, wenn ich bin zwar erst 50, aber in so eine Situation komme, dass ich lebensgefährlich verletzt werde oder Pflegefall oder was auch immer, nicht operiert werden kann, nicht therapiert werden kann mit Medikamenten und vielleicht sehr früh in so eine Situation komme, palliativ begleitet werden zu müssen. Wie kann ich denn da vorbeugen? Wie soll ich denn sowas in die Patientenverfügung aufnehmen? Und was kann man mir dann noch geben? Sie hatten vorher das Medikament, sage ich mal, oder die Stoffgruppe Morphin erwähnt. Ginge das bei mir, um wenigstens die Schmerzen also in den Griff zu kriegen?
Also ich bin jetzt kein Spezialist für Anästhesie, das denke ich, wissen Sie. Ja. Aber ich könnte mir so vorstellen, dass Sie sich jetzt als Gesunde an einen niedergelassenen Schmerztherapeuten, die gibt es in München, wenden oder an eine Schmerzambulanz der beiden großen Universitätskliniken in München, im Klinikum Großhadern oder im Klinikum rechts der Isar, das jetzt sozusagen vorbeugend mit den Spezialisten besprechen und sich einen Arztbrief schreiben lassen, wo diese Erkenntnisse, diese Befunde niedergeschrieben sind und aber auch Empfehlungen niedergeschrieben sind, was soll der Arzt im Notfall tun, wenn Sie zu ihm kommen müssen, zum Beispiel zu einem Notfallmediziner oder in einer Notaufnahmestation einer Klinik, wenn Sie einen Unfall erlitten haben. Das wäre mein Rat an Sie, sich jetzt, wo im Augenblick nichts Schlimmes ist, sich mit einem Spezialisten in Verbindung zu setzen und sich ein Schriftstück machen zu lassen, wo alle diese Dinge so aufgeschrieben sind.
Aber grundsätzlich gibt es wahrscheinlich auch jüngere Patienten, die auf Palliativstationen kommen, oder?
Leider ja. Wir haben sehr viele junge Patienten, die mit einem bösartigen Leiden zu uns kommen müssen und behandelt werden. Um nochmal auf Sie zurückzukommen, Sie haben gesagt, bei diesem kleinen Eingriff hat der Anästhesist nur das schmerzstillende Mittel gegeben und Sie damit...
Nein, das eben gerade das nicht, weil ich ja dieses Schmerzverstärkungssyndrom habe, sondern er hat nur Opiat gegeben.
Aber Opiat ist ja auch ein Schmerzmittel.
Ja.
Wahrscheinlich war das Fentanyl, nehme ich an. weil das die Anästhesisten meistens verwenden gegen die Schmerzen. Und dieses Fentanyl ist ein synthetisches Opiat, das überall verfügbar ist. Und ich nehme an, dass die Narkose bei Ihnen allein mit dem Fentanyl gemacht worden ist.
Ein Unterschied zu dem Morphin?
Das ist aus der gleichen Familie, okay, wie das Morphin, aber es ist eben ein synthetisches Mittel. Und ich könnte mir schon denken, so wie Sie schildern, dass es damit gut gegangen ist, ja, und es vermutlich weiterhin dann auch gegeben werden kann.
Und so einen Namen möchte ich mir eben notieren und auf den Pass mit draufnehmen, dass jemand weiß, weil ich vertrage fast alles nicht. Also muss ich umgekehrt,
richtig,
arbeiten,
genau,
und Stoffe,
genau,
auf die Liste nehmen, die, mhm, ich vertrage.
Und ich denke, das wäre jetzt die Aufgabe eines Schmerzspezialisten, ja, in einer dieser Schmerzambulanzen, die ich genannt habe, Ihnen das nochmal zu bestätigen. Und damit können Sie praktisch das in Ihrem Geldbeutel mit sich tragen. Und wenn es wirklich zu einem Unfall kommt oder bei einer schweren Erkrankung, das dann den anderen Ärzten mitteilen.
Gut, danke schön. Auch für Sie alles Gute. Aus München war das eine Anruferin, Frau Martin. Herr Dr. Binsack, Vertrauen zu fassen, das ist für Menschen oftmals eine große Hürde. Auch Vertrauen zu dem zu haben, was Sie selbst in die Wege geleitet haben für einen sterbenden Menschen. Und dann natürlich auch die Vertrauensfrage, ist das Hospiz, wo ich meinen sterbenden Schwerstkrankenrate hinzugehen, auch das Richtige. Sind alle Hospize gleich ausgebildet? Haben die gleichen Standards oder gibt es da bei uns in Deutschland und im deutschsprachigen Raum Unterschiede?
Es hat sich in diesen letzten 20 Jahren sehr viel getan bei uns in Deutschland. Und die Hospize, die Hospizvereine, aber auch die Palliativstationen haben sich zusammengeschlossen zu Fachgesellschaften. Es gibt einen deutschen Hospiz- und Palliativverband, es gibt eine deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin und alle diese Einrichtungen, die ja auch mit den Kostenträgern verhandeln müssen, um zugelassen zu werden zur Betreuung und Behandlung Schwerkranker, richten sich nach diesen Qualitätskriterien, die erarbeitet wurden, sodass wir bundesweit uns darauf verlassen können, wenn ich in eine Palliativstation gehe, wenn ich zu einem Hospizverein gehe und dort Hilfe suche oder wenn ich als Schwerkranker in ein stationäres Hospiz gehe, wird überall der gleiche hohe Qualitätsstandard gearbeitet. Da braucht man sich keine Sorgen machen.
Und ich kann auch Angehörige mitbringen und kann vielleicht auch sagen, die und die Menschen sollen mich in den letzten Stunden begleiten. Ist das möglich oder gibt es dort Angestellte, die mich dann begleiten müssen?
Nein, ganz sicher nicht. Ich denke, es ist immer ein Miteinander des professionellen Helfers, der ja viel Arbeit und Mühe abnimmt, und des Angehörigen, des Freundes, der den Patienten begleitet. Und ich denke, es wird immer ein gutes Miteinander sein. Das, glaube ich, kann man für jede dieser Stationen und dieser Einrichtungen versprechen.
Die Angehörigen, die bedürfen oftmals auch der großen Anteilnahme, der Tröstung und vor allen Dingen Stärkung. Oftmals sind sie schon auch sehr ausgezehrt von dem Verlauf der Erkrankung. Wie nehmen sich Hospize auch der Angehörigen an?
Sie begleiten diese Angehörigen, sie sind bereit zu Gesprächen. Wir bieten auch zum Beispiel Gruppen an, wo man nach dem Tod eines nahen Verwandten seine Trauer aussprechen kann und arbeiten kann an seiner Trauer. Diese Trauergruppen gibt es ebenfalls in vielen Hospizvereinen, in vielen stationären Hospizen und ich denke auch in allen Palliativstationen. Trauerarbeit ist etwas, was in unserer Gesellschaft ja sehr wenig gepflegt wird. Wir gehen, so sagen wir hier in München, zum Weinen in den Keller. Aber ich glaube, dass die Trauer offen anzusprechen und ein Angebot zu machen, ist ganz wesentlich, um gut weiterleben zu können, um über diesen Verlust gut hinwegzukommen und aus der Wunde des ersten Jahres eine hoffentlich nicht mehr schmerzende Narbe zu machen.
Mm-hmm. Hospizhelfer werden auf ihre Aufgaben vorbereitet. Sie sind der Vorsitzende des Stiftungsrates der Bayerischen Stiftung Hospiz. Beschäftigen Sie sich da auch mit den Ausbildungskriterien?
Die Bayerische Stiftung fördert die Ausbildung und Weiterbildung der ehrenamtlichen Hospizhelfer durch finanzielle Mittel. Die Kriterien der Ausbildung aber haben erarbeitet die Fachverbände, hier zum Beispiel auch der Bayerische Hospiz- und Palliativverband oder der Deutsche Hospiz- und Palliativverband. Das sind Curricula, die bundesweit einheitlich sind, sodass sich alle in Deutschland darauf verlassen können, wenn ein Hospizhelfer zu mir kommt, dann hat er alles das gehört, was wir jetzt für nötig erachten.
Was gehört denn zur Ausbildung dazu?
Zur Ausbildung gehört, sich selbst bewusst zu sein, dass man selbst sterblich ist, also eine Haltung zu sterben, unheilbarer Krankheit und Tod zu entwickeln. Es gehört dazu, dass ich bestimmte Techniken in der Kommunikation erlerne. Wie reagiere ich auf eine Frage? Wie kann ich behutsam mit der Wahrheit am Krankenbett umgehen? Ich muss aber auch wissen, was grundsätzlich die Palliativmedizin an Möglichkeiten hat, um Ratschläge geben zu können, an wen man sich wenden kann im Fall des Falles. Ich muss als Hospizhelfer aber auch wissen, wie es nach dem Tod weitergeht, um der Familie Ratschläge zu geben, was leistet ein Bestatter, was leistet ein Hospizverein in der Trauerarbeit, wie kann ich der Familie beistehen in diesen schwierigen Tagen nach dem Tod eines Angehörigen. Das alles lernen Hospizhelfer in einem etwa halbjährlichen Ausbildungsgang, der berufsbegleitend natürlich ist, der oft an einem Abend einmal in der Woche stattfindet. Wir zum Beispiel hier in München bieten auch mehrere Wochenenden an in diesem halben Jahr, wo die Hospizhelfer zum Beispiel auch in Rollenspielen auf ihre Aufgabe vorbereitet werden.
Ein sehr wichtiger Moment oder wichtige Stunden sind auch noch das Verweilen am Bett des Verstorbenen. Ist das auch in den meisten Hospizen möglich, dass der Verstorbene noch einige Stunden oder vielleicht einen ganzen Tag sogar noch in seinem Zimmer, in seinem Bett bleiben darf?
In allen Hospizen und auch in allen Palliativstationen ist dies möglich. Wir in unserer Palliativstation haben ein Abschiedszimmer eingerichtet, in das der Verstorbene gefahren wird und bis zu 24 Stunden bleiben kann. Wir machen die Erfahrung, dass dieses Abschiednehmen am Sterbebett etwas ganz Wichtiges ist, auch für die künftige Trauer. Dass Trauer einfacher ist, leichter zu bewältigen ist, wenn ich vom Verstorbenen, der ja einen tiefen Frieden ausstrahlt und nichts Schreckliches darstellt, vom Verstorbenen behutsam und ohne Druck, ohne zeitlichen Druck Abschied nehmen kann. Und das Gleiche gilt für die Hospize, die oft ihren Patienten ermöglichen, sogar im gleichen Zimmer, wo sie verstorben sind, zu bleiben. Das ist etwas, was zunehmend, denke ich, auch in unseren Krankenhäusern, in unseren allgemeinen Krankenhäusern erkannt wird. Und ich möchte an dieser Stelle darum bitten, dass die Krankenhausverwaltungen sich bemühen, solche Abschiedszimmer eigentlich überall einzurichten, weil es so wichtig ist für uns Menschen, vom Verstorbenen Abschied zu nehmen.
Warum?
Weil wir den Verstorbenen nochmal erleben als einen Erlösten. So sieht man es ja dem Verstorbenen an. Alles Leid ist von ihm abgefallen. Ich kann noch einmal eine stumme Zwiesprache halten mit ihm. Ich kann ihm vielleicht in Gedanken noch einmal danken für das, was er für mich getan hat. Ich kann für ihn beten. Ich kann bei ihm verweilen. Und ich glaube, das ist für uns Menschen ganz wichtig. Ich denke, wir knüpfen da an eine uralte Menschheitstradition, dieses Begleitens des Verstorbenen, die Totenwache zu halten, wie es, denke ich, bis Anfang des 20. Jahrhunderts durchaus üblich war, dass man sogar die Nachbarn dazugeholt hat, den Sterberosenkranz gebetet hat am Sterbebett, die Kinder dazu geholt hat, ist mir ein wichtiges Anliegen, die Familien zu ermuntern. Bringen Sie die Kinder mit, die Enkelkinder ja in der Regel. Das Kind kann den Verstorbenen, kann den Tod kaum abstrakt denken. Es muss sein Wissen, seine Erfahrung am Verstorbenen festmachen dürfen. Ja, es muss ihn buchstäblich berühren dürfen, denn Tod ist etwas anderes als Schlaf. Und wenn wir etwas euphemistisch dann den verstorbenen Großvater als den Schlafenden bezeichnen, dann wird man eigentlich dem kindlichen Erfahrungshorizont nicht gerecht, sodass wir die Eltern immer sehr ermuntern, bringen Sie Ihre Kinder mit, damit auch die Kinder Abschied nehmen können auf ihre Art vom verstorbenen Großvater oder der Großmutter.
Mhm. Nun sind Sie schon über 20 Jahre in dem Bereich Palliativmedizin tätig, haben die Hospizstation der Barmherzigen Brüder hier bei uns in München aufgebaut. Sie werden tagtäglich mit schwerstem Leid konfrontiert. Wie gehen Sie selber damit um? Woher nehmen Sie die Kraft und auch die Motivation für diese tägliche Aufgabe im Umgang mit Schwerstkranken und deren Angehöriger, Herr Dr. Bienzack?
Ganz wichtiges Kriterium für die Bewältigung des vielen Leids, das wir jetzt als Team in der Palliativstation sehen, ist, die eigene Haltung zu Sterben und Tod sich klar zu machen und sich als Selbststerblicher zu empfinden und zu wissen, dass uns noch Gesunde ja nur die Zeit unterscheidet von unseren Patienten, die uns vorausgehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, selbst reflektiert zu haben über die uns alle Menschen verbindende Endlichkeit. Ein zweites Kriterium ist sicher, dass es gut ist, im Glauben verwurzelt zu sein, zu wissen, dass irdisches Leben nicht das Letzte ist und dass wir hinausweisen dürfen über das, was uns jetzt irdisch betrifft. Da ist der Glaube sicher eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Das Dritte ist, dass Leid, schwere Krankheit, Sterben und Tod nur im Team zu bewältigen ist. Ein Team aus Schwestern, Pflegern, Ärztinnen, Ärzten, Sozialarbeitern und Seelsorgern und nicht zuletzt auch der Ehrenamtlichen trägt solches Leid gemeinsam, und nur dann ist es auch in dieser vielfältigen Zahl und Weise zu bewältigen.
Dankeschön, Herr Dr. Bienzack, und Dankeschön auch an Frau Walter, die uns angerufen hat aus dem Kreis Karlsruhe. Grüße Gott, Frau Walter.
Ja, guten Tag. Ich finde Ihre Sendung so interessant und ich wollte nun was dazu sagen, was ich so erfahren habe. Wir haben ein sehr gutes Pflegeheim hier am Ort und da ist jetzt auch seit einem Jahr eine hospizbegleitende Gruppe entstanden. Ich habe mich nun erkundigt, ob da auch die schmerzlindernde Palliativmedizin einbezogen ist. Aber man hat mir gesagt, nein, das wird hier nicht gemacht. Das sei Sache der Hausärzte, denn jeder Patient hat seinen Hausarzt. Und die machen das aber meistens nicht. Und wie geht man denn dann noch mit um? Wo soll man sich da hinwenden? Ich habe nämlich eine ganz schwere Erfahrung mit meiner sterbenden Mutter gemacht. Mhm. Das war ein Caritasheim und sie hat wahnsinnige Schmerzen gehabt, weil sie einen Krebsgeschwulst in der Vagina hatte, die ganz spät entdeckt wurde, und sie bekam keine Hilfe.
Ja, Frau Walter.
Sie ging fast an die Decke und man musste das mit ansehen ein paar Tage. Mhm. Und es war so schlimm.
Dankeschön.
Vielleicht konnte ich Ihnen die Antwort geben. Und ich denke, das ist auch eine Antwort, die in die Zukunft jetzt weist, dass es immer mehr Hausärzte gibt, die sich um die Palliativmedizin kümmern, die auch eine Spezialausbildung machen. Und wenn nun der eigene Hausarzt diese Fähigkeiten nicht hat, dann muss man einfach bitten, einen Kollegen, eine Kollegin, einen Spezialisten dazuzuziehen, wo sie Rat bekommen können, ist in allen deutschen Palliativstationen. Man kann dort anrufen. Auch die größeren Hospizvereine haben hauptamtliche Mitarbeiter, die Adressen im ärztlichen Bereich haben. Und ich denke, man muss einfach hartnäckig bleiben und immer wieder nachbohren, so nach dem Tenor, ich weiß, dass es eine gute Schmerztherapie gibt. Bitte sorgen Sie, Herr Doktor, Frau Doktor, dafür, dass die auch meiner Mutter zuteil wird. Ich gebe zu, dass wir in manchen Dingen noch recht am Anfang stehen, was Schmerztherapie anbelangt. Aber in diesen 20 Jahren, die ich überblicke, hat sich viel getan, was nicht heißt, dass ich noch viel tun muss.
Vielleicht noch ein Gedanke. Dankeschön, Frau Walter, für Ihren Anruf. Auf Wiederhören, Gottes Segen. Zur Palliativmedizin gehört ja nicht nur die Schmerztherapie, sondern noch viel, viel mehr.
Es ist mir ganz wichtig, das zu betonen, dass Schmerztherapie zwar ein wichtiger Bestandteil der Palliativmedizin ist, aber natürlich nicht das einzige. Wir behandeln ja auch Patienten mit schwerster Atemnot, und die Atemnot, denke ich, ist fast noch besorgniserregender, macht noch mehr Angst als der starke Schmerz, weil ich ja zu jeder Minute meines schwerkranken Leidens an dieses nahe Ende erinnert werde und Atem ja etwas ist, was unmittelbar mit dem Leben zu tun hat. Aber auch Übelkeit und Erbrechen bei Darmerkrankungen, bei Darmverschlüssen durch Tumore kann sehr quälend sein.
Was muss ich da vielleicht wissen? Weil manche denken, ich kann nicht mehr atmen und es geht, ich habe eh starke Schmerzen und ich habe eh eine Erkrankung im Endstadium. Da kann man sicherlich nichts mehr machen, aber das stimmt nicht.
Doch, wir können auch eine gute Antwort auf die Atemnot geben. Wir haben eine Reihe von Medikamenten zur Verfügung, die Atemnot natürlich je nach Ursache lindern können. Aber was mir auch ganz wichtig ist, Atemnot ist ein Phänomen, das sehr viel mit unserer Angst zu tun hat. Und wenn wir eine sichere Situation schaffen, wenn ich dem Patienten das Gefühl vermittle, du kannst immer jemanden holen, der dir hilft. Du kannst immer Hilfe erfahren, du bist nicht allein mit deiner Atemnot, dann ist es ganz wichtig, darüber hinaus so ganz einfache Dinge wie für den richtigen Raum sorgen, für die richtige Belüftung, vielleicht eher eine kühle Temperatur, das Fenster öffnen, den Sauerstoff anbieten, richtig lagern. Da haben unsere Schwestern und Pfleger eine ganz wichtige Aufgabe. Atemnot ist ein sehr komplexes Phänomen, das weit über das rein medizinische hinausgeht und eben viel mit Angst zu tun hat. Und vielleicht auch die Botschaft von dieser Stelle aus, die Medizin hat über das Gespräch hinaus natürlich auch medikamentöse Möglichkeiten, diese massive Angst vor dem Ersticken zu lindern.
Ein Bereich, der auch vielen Menschen zu schaffen macht, gerade auch Chemopatienten, also Krebspatienten, das ist Übelkeit und Erbrechen. Und leider ist es manchmal so, wenn die Chemotherapie nicht mehr vertragen wird, einfach auch nicht mehr greift, dass man sagt, wir setzen sie ab, aber Übelkeitszustände bleiben, Erbrechen bleiben. Wie kann damit umgegangen werden? Oder wie gehen Sie damit um, auch bei sich auf der Palliativstation?
Vielleicht muss man für die Hörer kurz unterscheiden zwischen der chemotherapiebedingten Übelkeit, die heute sehr gut behandelbar ist, und der Übelkeit, die durch das Tumorleiden hervorgerufen wird. Hier jetzt ist das Stichwort sicher der Darmverschluss, der nicht mehr zu behandeln ist. Wir haben eine ganze Palette von Medikamenten gegen Übelkeit. Wir können beim Darmverschluss auch zum Ablauf sorgen, dass das, was der Darm nicht mehr transportieren kann, über eine Sonde ablaufen kann und damit die Übelkeit gelindert wird, sodass auch Übelkeit und Erbrechen durchaus zu unserem Instrumentarium der Behandlung zählen.
Ist eine Palliativstation eigentlich mit einer Intensivstation vergleichbar?
Es gibt viele gemeinsame Kriterien, da haben Sie recht. Und wir stellen immer wieder fest, dass es ja vielleicht für den Laien absurderweise Berührungspunkte gibt. Da ist zum einen der hohe Pflegeschlüssel. Wir haben sehr viele Krankenschwestern und Krankenpfleger bezogen auf unsere Patienten, ganz ähnlich wie in der Intensivmedizin. Wir haben immer wieder die Konfrontation mit ethischen Überlegungen, wie sie auf der Intensivstation ja auch häufig zu tun sind. Und ich denke, auch diese Fürsorge und Zuwendung ähnelt sich zumindest. Und für uns ist immer wieder erstaunlich, dass wir als Palliativmediziner immer wieder auf die Intensivstation geholt werden, um Rat, aber auch um die ethische Entscheidungsfindung, wann intensivmedizinische Therapiemaßnahmen nicht mehr sinnvoll sind und man dann eben quasi umschalten muss auf die palliative Medizin, um den Menschen in seiner jetzigen Unheilbarkeit besser gerecht zu werden.
Vielleicht zum Abschluss nochmal, wie arbeiten Hospizbewegungen oder die Hospizabteilung, das Hospizhaus zusammen mit Palliativmedizinern, mit der Palliativabteilung? Wo soll es hingehen? Was gelingt schon? Und wie ist die Zusammenarbeit üblich?
Bei den Hospizen, bei den stationären Hospizen, die ja als Pflegeeinrichtung keine eigenen Ärzte haben, ist es immer gut geregelt, dass sich in der Nähe des Hospizes Hausärzte, Fachärzte finden, die palliativmedizinische Kenntnisse haben, die diese Zusatzbezeichnung Palliativmedizin besitzen. Darüber hinaus kann ein stationäres Hospiz sich natürlich konsiliarisch an die nächste Palliativstation wenden, dort um Rat bitten. Wir machen das auch im Einzelfall, werden aber immer weniger benötigt, denn die dort tätigen Hausärzte sind einfach genauso Spezialisten wie wir.
Warum ist die Hospizarbeit im Blick in die Zukunft so wichtig?
Hospizarbeit, denke ich, ist jetzt schon wichtig und wird immer wichtiger werden, auch vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Gesellschaft, auch vor dem Hintergrund einer Gesellschaft, die immer mehr vereinzelt, bei der die Großfamilie immer mehr die Ausnahme sein wird. Hospizidee, Palliativmedizin wird unverzichtbar sein, vor allem auch in der Geriatrie, in der Versorgung, in der Begleitung hochbetagter Menschen, die oft gar nicht an einem einzelnen Tumorleiden an einer einzelnen Erkrankung erkrankt sind, sondern die eine Vielzahl von verschiedenen Erkrankungen haben, die in ihrer Zusammenschau eben dann den Tod erahnen lassen, wo der Patient auf seinem Weg sich macht und genauso Begleitung braucht wie der Tumorkranke oder der AIDS-Kranke.
Danke. Jetzt habe ich noch Frau Herig zum Abschluss aus Kassel in der Leitung. Grüße Gott. Hallo.
Einen schönen guten Tag. Ich möchte nur mich herzlich bedanken für diesen Vortrag und möchte bestätigen, dass das wirklich auch im Mai meinem Mann passiert ist. Der ist am Gehirntumor verstorben und die Betreuung des Hospizes war sehr gut. Ich wurde auch sehr gut betreut, auch meine Familie. Und dafür möchte ich mich bedanken für alles. Und ich danke auch Gott, dass es so etwas gibt. Ich selber wollte sehr gerne im Hospiz auch teilnehmen, aber ich war damals noch nicht so weit und leider aus Gründen der Gesundheit kann ich es leider nicht. Und ich möchte mich ganz herzlich für alle Hospizangehörigen bedanken. Ich danke Ihnen für den Vortrag.
Liebe Frau Herig, ich bin ganz dankbar, dass Sie das so öffentlich sagen. Und ich denke, die Botschaft von unserer Sendung aus muss gehen: Es gibt überall in unserer Bundesrepublik solche Hospizvereine, engagierte Menschen, die ehrenamtlich und ohne etwas dafür zu verlangen, sich um schwerkranke Menschen kümmern und nicht zuletzt auch die Angehörigen betreuen. Und wenn wir das jetzt hier weiterbringen konnten, denke ich, dann tut es unserer ganzen Gesellschaft gut. Vielen Dank für Ihren Anruf.
Danke, ich wollte schon lange mal anrufen und mich wirklich auch bedanken.
Danke. Ja, Sie auch. Vielen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Und wir möchten immer wieder auch in der Lebenshilfe Mut machen, schwere Themen ansprechen, über den nahestehenden Tod zu sprechen, über Schmerzen zu sprechen, über Leid zu sprechen. Das sind keine angenehmen Themen, aber sich dem Leidvollen zuzuwenden, Herr Dr. Bien sagt, das können Sie und Ihr Team sicherlich unterstreichen, vermittelt auch eine gewisse, wie würden Sie sagen, Freude oder eine Befriedigung? Oder wie würden Sie es ausdrücken, die Sie täglich Stunden vor Ort sind?
Also wir erfahren immer auch eine tiefe menschliche Bereicherung durch unsere Patienten und Patientinnen, die uns so vieles geben, die uns so viel lehren. Ich denke, manchmal nimmt uns der Schwerkranke uns an die Hand und zeigt uns, wie sein Weg gut gehen kann. Und ich habe hohen Respekt vor diesen Menschen, die jeder für sich seinen eigenen Weg geht und ihn oft ja in der Konsequenz seines gelebten Lebens geht. Es ist eine Erfahrung von mir, dass der Mensch in der Regel so seinen letzten Weg geht, wie er auch gelebt hat. Dass der Mensch, der immer Geselligkeit gesucht hat, es versteht, am Sterbebett alle zu versammeln, die ihm wichtig sind. Und derjenige, der eher für sich war und ein Einzelgänger war, es eben dann auch mit sich selbst abmacht. Und zu lernen, dass jeder Mensch es schafft. Ich denke, das ist auch eine ganz tiefe Beruhigung für mich. Ich habe das tiefe Vertrauen, dass durch das vielfältige Vorbild meiner Patienten und Patientinnen, ja, ich auch diesen Weg eines Tages ganz gut gehen kann.
Dankeschön. Alles Gute für Sie und Ihr Team im Hospiz und auch auf der Palliativstation. Gottesreichen Segen sei mit Ihnen.
Vielen Dank.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt sind wir am Ende unserer Sendung. Es ging um die Hospizarbeit heute und die Palliativmedizin, die lindernde Medizin, die sich nicht nur auf die Schmerztherapie beschränkt. Wir haben uns Gedanken über einen anderen Umgang mit Schwerstkranken und Sterbenden gemacht. Und was sicherlich spürbar war, dass wir nicht alleine sind. Menschen sind um uns herum und wir dürfen uns auch getragen fühlen durch unseren Glauben. Und die Menschen, die um uns herum sind, die personell geschult sind, die gut medizinisch geschult sind, wenn wir uns in die Hände von Palliativmedizinern begeben und Hospizbegleitern. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, liebe Zuhörer, dazu gibt es Gelegenheit, indem Sie sich einen CD-Mitschnitt bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst. Die Rufnummer ist die 08323 96 75120. Der Radio Horeb Hörerservice hält die Kontaktdaten für Sie bereit. Vom Christ, vom Hospiz hier in München, St. Johannes von Gott Hospiz, und auch natürlich vom Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, von der Hospiz, von der Palliativstation. Und wenn Sie sich fragen, ja, wo ist in meiner Nähe denn ein guter Hospizverein, da möchte ich Sie ermutigen, hören Sie sich um im Seniorenheim, in Ihrer Pfarrei, bei Ihrer Caritasstation, wo immer Sie sich aufhalten, im Telefonbuch auch einfach anrufen, Unterlagen anfordern, sich herantasten. Wir haben eben von Herrn Dr. Binsack gehört, dass alle Hospizvereine, alle Hospize auf die gleiche Art und Weise ausgebildet wurden, dass es hohe Standards gibt und dass wir darauf vertrauen dürfen, dort gut aufgehoben zu sein. Ich möchte mich von Ihnen verabschieden. Möge Ihnen der Glaube an den auferstandenen Jesus helfen, in den schwersten Zeiten des Lebens auf unseren eigenen Auferstehungstag zu schauen und darin Mut und Kraft zu finden. Ja, das wünsche ich Ihnen von Herzen. Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole, 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.